Vielen Dank. Wer hat erkannt, wer das war? Normal, die Männer grinsen dann immer alle und die Frauen schütteln den Kopf. Oh, dieser Männerfilm, der Pate. Ja, es war Don Vito Corleone. Nein. Wer den Film nicht kennt, kein Problem. Der Pate ist vor 40, 50 Jahren irgendwann gedreht worden. Marlon Brando, ganz bekanntes Ding geworden, so ein Kultfilm für viele Männer zumindest. Und da war dieser berühmte Satz, den dieser Mafia-Boss, der erste zumindest davon, dann von sich gab. Und den habe ich tatsächlich genommen, um unsere Predigt heute einzuleiten, um den Predigt einen Titel zu geben. Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ihr müsst wissen, wenn dieser Mafia-Typ diesen Satz sagte, dann bedeutete dieses Angebot, es anzunehmen, alles wird gut. Du bist mit Überfluss ausgerüstet, du hast die Gunst dieser ganzen Organisation hinter dir, kannst entspannen. Wenn du es nicht annimmst, bricht die Hölle über dich ein. So, das war diese Art Angebot, um die es da ging, um die es in diesem Film ging. Und ich musste denken, eigentlich geht es bei uns zu Ostern genau um solch ein Angebot. Ich werde das noch ein bisschen erläutern für die, die jetzt gerade nicht mitkommen. Da werde ich mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Wir schlagen Johannes auf, Johannes 19, Vers 28 bis 30. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, da steht, Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysop-Stängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war vorbei. Die ihm seit Jahren nachgefolgt waren, seine Jünger, und das waren mehr als nur 12, das waren in der Regel eine dreistellige Zahl, die immer mit ihm rumreisten, wo immer er auftauchte, waren die dabei. Und die sahen nun das Ende all ihrer Hoffnung. Die hatten sich das so anders vorgestellt. Da war ihr Anführer, ihr Messias, ihr Heiland, und er starb da auf elendste Art und Weise, gefoltert, gedisst, wird man heute sagen, weil das Wort viel zu schwach ist, gedemütigt in tiefster Form. Und er starb dort vor ihren Augen am Kreuz mit Beweis, mit der Lanze, die noch checkte, aha, Blut und Wasser trennen sich, der Mann ist wirklich tot. Statt die Römer zu besiegen und die Herrlichkeit des alten Reiches von David wieder aufzurichten, starb ihr Anführer eines so seltsamen, unwürdigen Todes. Eine Ära ging zu Ende, bevor sie richtig begonnen hatte. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute sich gefühlt haben mussten damals? Die hatten ja noch nicht das Neue Testament, die wussten noch nicht, wie es ausgeht. Die waren erstmal nur am Ende, eigentlich am Ende. Viele haben alles aufgegeben, viele haben so geredet wie eben Firas oder Julian. All in. Wir sind nur noch Höhlenmeister, was immer du willst. Haben alles aufgegeben, haben ihre Jobs aufgegeben. Manchmal ihre Familien zurückgelassen, damit sie ihm nachfolgen konnten. Und jetzt? Für was das alles? Alles umsonst. Aber springen wir, bevor wir das auflösen, nochmal zurück in der Geschichte zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Stellt euch vor, ein großes Schiff, das nimmt seinen Weg über die endlose See seit nahezu 5 Monaten sah die Besatzung nichts als Wasser, sah sich mit ihrer wertvollen Fracht in diesem Ozean riesen, ohne wirkliche Richtung, ohne Ziel, ohne Steuermöglichkeit, dahin treiben. Weit und breit kein Land in Sicht. Direkt nach ihrer Abreise wurden sie Zeugen der größten Katastrophe, die jemals stattgefunden hat. Kein Tsunami oder El Niño, kein Erdbeben, keine Pandemie, keine Feuerinferno. Die ganze Menschheit und alle Tiere waren ausgelöscht worden. In einem großen Handstreich Gottes, durch Wasser. Das Ende aller Dinge schien gekommen zu sein. Doch dann geschah etwas. Nach 150 Tagen auf See setzte die Arche auf dem Gebirge Ararat auf. Heute bekannt als der heilige Berg der Aramäer. Ist Anna hier? Liana, seid ihr hier? Ah, ich sehe euch nicht. Okay. Die haben Wurzeln aus diesem Land, deswegen wir hätten das gut verstanden. Der Berg, der heute nicht erreichbar ist, weil er heute auf dem Gebiet der Türkei steht. Aber wisst ihr, was Ararat eigentlich bedeutet? Der Name bedeutet, der Fluch ist aufgehoben. Das war der Endpunkt dieses großen Fluches Gottes über der Menschheit. Das Ausradieren alles Lebens, weil die Schuld so groß war. Das Wasser des Gerichts ging wieder zurück und ließ die Arche auf den Bergen von Ararat auf neuem Grund, auf dem der Fluch aufgehoben ist, zum Stillstand kommen. Wen wundert es denn, dass heute, wir wissen, dass die Aramäer eigentlich die erste und die älteste Kultur dieser Erde sind. Ist ja eigentlich logisch, ne? Da sind die ja ausgestiegen, die letzten oder einzigen Menschen auf der Erde. Da fing alles an. Und von da breiteten sie sich dann ja wieder aus über die ganze Welt. Also der Fluch der Auslöschung der Menschheit war in diesem Moment aufgehoben. Gott versprach sogar niemals wieder, die Menschheit auf solche Weise zu vernichten und setzte den Regenbogen als Zeichen hierfür in den Himmel. Könnt ihr auch sehen. Hat die KI einfach eingefügt, habe ich gar nichts von gesagt. Da steht er ja, ach wie schön, hast den Regenbogen sogar bedacht. Ja, der Regenbogen. Ja, das gehört nicht der linksliberalen Propagandamaschine. Der gehört uns Christen. Der gehört denen, die Gott lieben. Der Regenbogen ist ein gutes Zeichen für uns. Halleluja. Und in Armenien entstand daraufhin die älteste Kultur der Welt. Und nachdem die Apostel Bartholomäus und Thaddäus dort evangelisierten, so wie Firas und Julian, so zwei junge Männer gingen raus aus Jerusalem, als die Verfolgung anging, und die zwei landeten eben gerade da. Und da ging es richtig ab. Und die brachten die heilige Lanze mit. Wisst ihr, was die heilige Lanze war? Das ist die Lanze, die Jesus in die Seite gestochen wurde. Angeblich. Die brachten die mit, die beiden. Also die große Reliquie der Aramäer. Und im Jahr 301 wurde die christliche Lehre dort Staatsreligion. Du kannst nebenbei. Interessanter Fakt, dass dort, wo die Menschheit wieder neu anfing, auch somit das erste christliche Nation entstand. Ich glaube, die Römer waren ein bisschen später. Ich weiß nicht genau das Datum, es war auch 300 irgendwas. Bitte? 381 August, ganz lange später sogar. Gut, 80 Jahre, das ist schon eine Menge. Jedoch blieb der Preis für Sünde auch danach immer noch der Tod. Und wie wir wissen, ist das etwas, was jeden früher oder später trifft. Wir haben gestern diesen netten Film geschaut, den ich wirklich so liebe und euch so empfehle, gerade heute. Könnt ihr bei Amazon für einen Zehner, könnt ihr euch den kaufen. Das Gewand. Kennt ihr den? Aus den 50er Jahren. Richard Burton in der Hauptrolle. Er spielt den römischen Offizier, der Jesus gekreuzigt hat. Und der damit nicht fertig wird, bis er ihm begegnet nach seiner Auferstehung. Ein wundervoller Film. Also ich heule mich durch den halben Film durch. So rührt er mich immer noch an. Ich habe den als Kind schon gesehen. Und immer noch, wenn ich ihn sehe, so alle paar Jahre, ist es einfach nur, da kommt das Wort rüber, da kommt Evangelium rüber, da kommt Jesus rüber. Es ist heute selten in Filmen, dass Jesus rüberkommt. Religion ein bisschen okay, aber Jesus, da scheiden sich bis heute die Geister. Und wenn du dann die Leben anschaust, Richard Burton ist genau in meinem Alter gestorben, mit 58. An einem Hirnschlag, plötzlich war er nicht mehr da. Victor Macho, der den gläubigen Sklaven spielte, der ist auch irgendwann gestorben mit 182. Interessanterweise als blinder Mann, hat auch mal Samson gespielt, Samson und Delir. Was will ich sagen, wir alle gehen irgendwann diesen letzten Schritt und hoffentlich dann in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob wir die beiden Männer da oben im Himmel sehen, die haben eigentlich ein Leben geführt, was ziemlich übel war zum Teil, so mit Frauen und Sex und Drogenteils. Und wo man denkt, wow, und dann aber so eine Rolle gespielt. Aber was rübergekam, es kam rüber. Und das bleibt bis heute. Der Sünde sollt ist der Tod. Auch das bleibt bis heute. Es sei denn, reden wir gleich drüber. Weil diese Landung auf dem Gebirge Ararat war gleichzeitig auch ein prophetisches Zeichen. Ein Zeichen für unsere Zeit. Der Fluch ist aufgehoben. Unser Ararat heißt Golgatha. Ist nicht ganz so hoch, ist keine 5000 Meter hoch wie das Gebirge Ararat. Nur ein paar Meter. Aber wie kraftvoll ist das, was dort geschehen ist. Ein prophetisches Zeichen war das für den großen Erlösungsplan, den Gott schon in Planung hatte. Wisst ihr, dass die Landung auf diesem 5000er Ararat am 17. Tag des 7. Monats während des Festes der Erstlingsgabe genau 4000 Jahre vor der Auferstehung von Jesus Christus stattfand? Das ist, was die Bibel uns berichtet. Ist das nicht ein Volltreffer? 4000 Jahre vorher auf den Tag genau. Okay, springen wir wieder die 4000 Jahre nach vorne. Da wollen wir weitermachen. Wir wollen uns über das Kreuz unterhalten, über den Grund für das Kreuz. Das, was immer noch nicht viele nicht verstehen. Warum das Kreuz? Warum der Tod? Wenn wir wissen wollen, wozu der Sohn des allmächtigen Gottes sich von den von ihm geschaffenen Menschen an ein Holzkreuz nageln ließ, um elendig zu sterben, dann sollten wir ihn selbst zu Wort kommen lassen. Das möchte ich heute gerne tun. Von Zeugen der Kreuzigung wurden uns 7 Ausrufe von Jesus am Kreuz weitervermittelt durch die Bibel. 7. Und die schauen wir uns jetzt nacheinander an. Das erste, wovon wir wissen, das habt ihr alle schon gehört: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus starb stellvertretend für jeden Menschen jederzeit. Und durch seinen Sühnetod an meiner Stelle konnte und kann ich Vergebung empfangen. Das große Wort für diese Tat ist Gnade. Unverdiente Gunst bedeutet es. Altes Wort, Gnade. Er spricht heute noch so. Unverdiente Gunst. Das ist, wenn dir jemand etwas schenkt, was du überhaupt nicht verdient hast. Und wo du genau weißt, dass du es nicht verdient hast. Und sogar so, dass der für dich bezahlt hat, damit er dir das geben kann. Und das hat Jesus getan am Kreuz. Am Kreuz machte Jesus klar, warum er als Mensch geboren wurde, sich als göttlich offenbarte und letztlich als unschuldiger Mann freiwillig sein Leben gab, damit du und ich das Leben empfangen konnten und können, was ewig währt. Das ist das große Geheimnis von Ostern. Und wer daran vorbeigeht, der geht am Leben vorbei. Egal wie reich du bist, wie gesund, wie stark, wie intelligent, du gehst am Leben vorbei. Du wirst am Ende deines Lebens da stehen und wirst sagen, wofür das alles? In Kürze bin ich nicht mehr da und alles, was ich aufgehäuft habe, das gibt jemand anderes, das war's. Ist alles so sinnlos, wenn ich ihn nicht kenne. Das Leben ist eine große Sinnlosigkeit. Salomo sagte, haschen nach Wind, versuch das mal. Hast du mal einen Wind gefangen? Lächerlich, keiner fängt den Wind mit den Händen, oder? Das Zweite, was Jesus sagte, lesen wir im Lukas-Evangelium: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was sagt das über das Kreuz? Was sagt das uns über den Erlöser und über seinen Plan? Da hingen 2 Kameraden mit ihm am Kreuz. Die waren wirklich schuldig. Das waren wahrscheinlich Mörder, Schwerverbrecher auf jeden Fall. Die hingen da zurecht, das sagten die auch. Wir hingen zurecht und er eigentlich nicht. Er war unschuldig. Er war sogar sündlos. Das einzige Mensch, der je gelebt hat, war Jesus Christus sündlos. Deswegen war sein Opfer auch so kraftvoll. Sonst hätte er uns nicht erlösen können. Und dann, die beiden verspotten Jesus. Liest es in den Evangelien. Die verspotten ihn. Beide. Bis kurz vor Schluss. Bis kurz vor Schluss. Und da hat einer anders reagiert. Auf einmal fiel es wie wenn der Nebel sich lichtet, weißt du. Auf einmal denkst du, hey, das ist gar nicht irgendein Verrückter, der da hängt. Das ist Gottes Sohn. Und ich bin so weit weg von allem. Vielleicht haben die beiden Jesus predigen hören in den 3 Jahren zuvor. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Er ist weit gereist, überall in diesem kleinen Israel. Das ist kein großes Land. Und hat gepredigt überall. Menschenmassen ist ihm nachgelaufen, sind da hingekommen, wenn er kam, hat Leute geheilt, es hat sich rumgesprochen, die brauchten keine Tageszeitung, das ging Mund zu Mund, weißt du. Vielleicht hat er sich erinnert und sagt, Mensch, das ist doch der. Das ist der, wo meine Frau mir immer von erzählt hat, ich soll dem nur zuhören und ich habe sie nur ausgelacht. Ich war so jemand, weißt du, was meine Mama mir von Jesus erzählt hat, ich war junger Soldat, 20 Jahre alt, stolz bis, und dann kam meine Mama, hat Jesus gefunden. Sitzt hier vorne, meine Mama, Papa. Sie hat mir geschrieben, dann in meine Kaserne, ich war im Norden stationiert und ich wollte nichts davon hören. Ich habe das verachtet. Das ist was für Arme, für Schwache, für Alte, für Kranke. Doch nicht für mich. Ich bin Mr. Cool. Und dann kam aber der Moment, wo der Schatten, der Nebel sich verzog und auf einmal sehe ich, hey, oh, ich brauche ihn. Wenn ich ihn nicht habe, habe ich nichts. Alles, was ich dachte, was ich habe, ist nichts wert ohne ihn. Genau, 5 € in die Kaffeekasse, haben wir früher immer gesagt. Jesus machte uns mit diesem einen Mann etwas klar, und das ist sehr wichtig. Selbst in der letzten Minute eines Lebens kann ich Jesus noch finden. Solange ich atme, gibt es eine Chance, danach nicht mehr. So, dieser Mann hat wirklich sein Leben wahrscheinlich versaut. Wahrscheinlich eine Karriere, eine kriminelle Karriere hinter sich gebracht. Und trotzdem landet er im Himmel. Überleg doch mal, ist das fair? Ich sage mir, nein. Jesus, ist sowas von unfair. Dass ich hier stehen kann, gerettet bin, für euch predigen kann, das ist überhaupt nicht fair. Das habe ich nicht verdient. Nichts davon. Deswegen spreche ich von Gnade. Deswegen spricht die Bibel von Gnade. Niemand von uns kann verdienen, was Gott ihm schenkt. Gnade, die Rettung ist ein Geschenk, wie es größer keins gibt und niemals geben wird. Ich sage mal, ich habe eine tolle Frau, ich habe großartige Kinder, ich habe eine Enkeltochter, ich bin gesegnet, aber weißt du, nichts davon kommt an die, das Geschenk ran, was Gott mir gemacht hat mit dem neuen Leben. Nichts davon. Weil ohne ihn wäre alles andere kaputt gegangen. Ehe wäre kaputt gegangen, die Kinder würden mich alle 14 Tage sehen oder mich mit dem Arsch nicht mehr angucken, keine Ahnung. Wisst ihr? Ich weiß, wie ich geworden wäre ohne Jesus. Ich war kein Guter. Er verändert. Er verändert Herzen. Er gibt dir eine zweite Chance. Er stellt dich wieder her. Was hat er mit diesem Mann gemacht? Gnade. Die dritte Aussage. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die hatte ich ja eben gerade. Dieser zweite Mann empfing ewiges Leben in seinem Todeskampf, ganz zum Schluss. Egal wie alt du bist oder wie jung du bist, ist es nie zu früh und nie zu spät, solange du noch da bist. Dritte Aussage, Frau, siehe dein Sohn. Diese kleine Geste, die zeigt, wie wichtig Jesus jeder einzelne Mensch ist. Seine Mama, Maria, wird um die 50 gewesen sein, das war damals schon ein Alter, das haben nicht alle erreicht. Man starb früher in dieser Zeit. Das Leben war härter, schwieriger. Es gab gewisse Medikamente überhaupt noch nicht, wie Antibiotika und diese Dinge. Man starb an einer kleinen Infektion, das reichte schon. Sie war eine alte Frau für damalige Verhältnisse. Heute 50 ist ja das neue 20, ne? Aber das war nicht so. Es war eine alte Frau und vor allem ihr Mann war offensichtlich schon gestorben. Das heißt, sie war mittellos als Frau. Bist du keinen Beruf nachgegangen? Und das hieß oft Betteln, Armut. Und er hat sich Gedanken gemacht um seine Mama. Er wusste, er geht jetzt, aber trotz seinem Schmerz und all dem, was er erlitten haben musste, da hat er an seine Mama gedacht. Und hat seinen Johannes, seinen Lieblingsjünger, zu sich geholt und hat gesagt, Johannes, das ist jetzt deine Mama. Und Mama, das ist jetzt dein Sohn. Und wir wissen aus der Überlieferung, dass Johannes, später, er ist ja sehr alt geworden, ist ja der einzige überlebende Jünger, er wurde zwar in Öl gebadet, in gekochenem Öl, aber hat das überlebt ohne Wunde, das ist das große Wunder, wurde dann auf Patmos ins Exil, als alter Mann schon, über 80, ins Exil geschickt und kam aber von da auch wieder zurück und lebte zum Schluss in Ephesus, so als eine Art Bischof, würde man heute vielleicht sagen, als jemand, der Gemeinden übersah, wo Pastoren von überall, Gemeindeleiter zu ihm kamen, um sich Rat zu holen. Er lebte so in Ephesus, so überhalb der Stadt, in so einer Art Villa. Der genaue Ort ist bekannt. Und da hat er Maria mit sich wohnen lassen. Die war bei ihm bis zum Schluss. Johannes wurde weit über 90, also hat ein hohes Alter erreicht und Jesus hat eine gute Entscheidung getroffen. Es war ein guter Mann, hat Sorge getragen für seine Mama. Und ich glaube, das ist, wie er ist, weißt du, wie er auch denkt bis heute. Er denkt auch an dich, er denkt auch an deine Versorgung, er denkt an dein Leben, an deine Zukunft. Ihm ist nicht egal, ob du im Alter arm wirst oder krank bist oder irgendwas. Er hat Antworten für all diese Dinge. Der vierte Satz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was passierte da? Wie kann Jesus sowas sagen? Den Vater, den er überall gepredigt hat, hat gesagt, seht mich, dann seht ihr den Vater. Der Vater ist so gut. Und jetzt sagt er, Vater ist nicht mehr im Zugriff zu mir, ich bin getrennt von ihm. Das ist, was in Ewigkeit nicht geschehen war. Er war immer Vater, Sohn, Heiliger Geist, das war immer eine Einheit. Wir wissen nicht, wie lange Ewigkeit ist. Wir denken ja immer in Jahre oder Jahrtausende. Aber das entzieht sich all dem, weil der Herr ist Herr über die Zeit. Das ist alleine eine Vorstellung, die keiner von uns nachvollziehen kann. Du kannst das Wort Ewigkeit dir nicht vorstellen oder unendlich. Niemand von uns kann sich das vorstellen. Wir denken immer in Grenzen. Irgendwo muss doch eine Mauer, eine Grenze sein. Wie unendlich? Das Universum ist unendlich. Kann nicht sein, muss doch irgendwo. Und dann, was ist dahinter? Und ja, wir sind so schnell am Ende mit unserem Verstehen, versteht ihr? Und in Ewigkeit, ich sage immer dieses eine Bild, stell dir ein Vögelchen vor, das kommt und setzt sich auf einen Granitblock, der 1000 Kilometer mal 1000 Kilometer mal 1000 Kilometer ist. Granit, härteste Stein. Und der fliegt dahin und wetzt seinen Schnabel und fliegt wieder weg. Und das macht er alle 1000 Jahre. Und an dem Tag, wo dieser Granitfelsen komplett abgewetzt ist, ist der erste Tag der Ewigkeit vorbei. Ja, das hilft ein bisschen. Das habe ich auch wieder in Grenzen gedacht. Aber wir merken, wir können uns das nicht vorstellen. Wie lange braucht der Vogel für sowas? Keine Ahnung. Unendlich lang eben. Das ist genau das Bild. Wir können es uns nicht vorstellen. Und das ist passiert. Diese unendlich lange Verbindung zwischen dem Vater und dem Sohn ist getrennt worden. Wegen meiner Schuld. Weil ich in diesem Leben gesündigt habe und dadurch die Ewigkeit mit Gott verspielt habe. Die Bibel sagt, jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat diesen Fehler begangen. Wir sterben nicht alleine wegen Adam und Eva, weil die gesündigt haben. Wir sterben wegen unserer eigenen Sünde. Das reicht völlig. Eine Lüge trennt mich auch immer vom heiligen Gott. Und ich habe kein Mittel, das zu bezahlen. Keine Währung, die ich geben könnte, Geld, mein Leben hingebe. Nichts würde das bezahlen können. Es gibt kein Mittel, das ich hätte. Aber es gibt das Blut, das wir hier feiern nachher am Abendmahl. Das Blut des einzig sündlosen Menschen, das eine Gottheit abgelegt hat, als Mensch auf dieser Erde kam, um meine Sünden zu tragen, um für mich am Kreuz zu sterben, um dann aufzuerstehen, dass jeder sieht, er ist wieder da. Und er ist da geblieben. Er ist gekommen, um zu bleiben in meinem Leben. Er ist gekommen, um zu bleiben. Er ist seit fast 40 Jahren in mir. Und ich kann nichts dafür, ich habe es mir nicht verdient. Ich kann nur sagen, danke Herr, dass du mein Leben genommen hast, dass du mich frei gemacht hast von all dem Müll, der mich gebunden hatte, mir Sünden vergeben hattest, alle. Und wenn ich neue begehe, ich darf zu ihm kommen, jederzeit, und darf sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe wieder mal Mist gemacht, vergib mir. Und er kommt und er vergibt, 1. Johannes 1, Vers 9. Sobald ich ihm meine Sünden bekenne, ist er treu und gerecht und vergibt mir all meine Ungerechtigkeit. Und das, ohne dass ich einen Cent dafür bezahlt habe. Kannst du das vorstellen? Das größte Geschenk war völlig gratis. Aber nicht umsonst. Und auch nicht kostenlos für ihn. Er hat den Preis bezahlt. 700 Jahre vor diesem Moment am Kreuz schrieb bereits der Prophet Jesaja von diesem Moment. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftat. So, Jesus starb am Kreuz für zwei Dinge. Für unsere Schuld, damit wir wieder nach Hause ins Vaterhaus Gottes können, damit wir in diesem Leben Jesus und den Vater und den Heiligen Geist erleben können und nach diesem Leben auf ewig bei ihm sein können. Und das nimmt die Angst vor dem Tod, verstehst du? Seit dem Moment, wo ich Jesus in meinem Herzen habe, habe ich keine Angst mehr vom Sterben. Weil ich weiß, der letzte Umzug ist der beste. Ich bin in meinem Leben oft umgezogen. Aber der letzte Umzug ist der beste. Wenn ein Umzug kein Upgrade ist, ist es ein schwieriger Umzug, oder? Wenn du von der Mietwohnung in ein eigenes Haus ziehst, ist es ein guter Umzug. Wenn du vom eigenen Haus in die Mietwohnung ziehst, nicht immer, okay? Kann auch dann sein, aber nicht immer. Und wenn du von hier in die Ewigkeit ziehst, ist es ein guter Umzug. Sag ich bei jeder Beerdigung, ich meine das so, ist der Beste. Ist der Beste. Den Umzug, aber den kannst du verpassen, das ist das Problem. Und wehe, wenn du es tust, wirklich, wehe dir. Ich will dir nicht drohen, aber die Bibel sagt klipp und klar, das ist ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Wenn du es ablehnst, die Hölle hat einen Namen. Und das ist dein Zielort. Juhu! Ich will nicht dahin. Ich habe Berichte gelesen, scheinbar Berichte, wo Leute sagen, ich habe die Hölle gesehen, den Himmel gesehen. Ob das alles stimmt, keine Ahnung, aber die waren ziemlich nah an dem, was die Bibel auch darüber sagt. Insofern hilft mir das schon ein bisschen, mir vorzustellen, wie das wohl ist. Und ich weiß ganz genau, da will ich nicht hin. Ich will dahin. Und das Angebot, das kann ich nicht ablehnen. Dass Gott sagt, du hast eigentlich den Ort verdient, aber wenn du mir dein Leben gibst, dann gebe ich dir Zugang. Kriegst du ein Kärtchen und hast einen Eingang, wenn es soweit ist. Tor öffnet sich, Petrus sagt, okay. Ja, ich bezeichne ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist eigentlich ein sehr ernstes Thema. Es ist gar nicht so witzig, wie ich es gerne machen würde, weil es geht um unsere Ewigkeit und wo wir die verbringen. Fünfter Satz. Jesus sagte, mich dürstet. Und dieser Satz, das sagt er nicht, weil er es vor Durst nicht mehr aushielt, sondern weil er wollte, dass die Schrift komplett erfüllt würde. Also alle Aussagen, die bereits prophetischen Schriften des Alten Testaments standen, genauso auch eintreffen. Er war Gott dem Vater in allem Gehorsam bis zum letzten Atemzug. Jesus hat kein Spiel gespielt. Er wusste ganz genau, was er tat. Er sagte im Garten, bei der Versuchung, bevor er gefangen genommen wurde, im Garten Gethsemane. Wir waren ein paar Mal da, Iris und ich, dieser Garten, der berührt mich jedes Mal, wenn ich da bin. Ich denke mir, in diesem Ort war der Herr. Hat er gekniet, hat er Blut geschwitzt. Und da hat er erzählt, da stehen, ich glaube, 6 Legionen Engel. Waren es 6 Legionen? Die stehen bereit, mich hier rauszuhauen, sofort. Ohne Probleme. Wenn du siehst, im Alten Testament, so ein Engel hat gereicht, um 185.000 Feinde in einer Nacht zu massakrieren. Also Engel ist nicht so das Puttenbaby, weißt du, mit den kleinen Flügelchen, was so irgendwo ist, was wir so aus der Kindheit her kennen. Ein Engel ist ein machtvolles Wesen mit nicht vergleichbarer Kraft mit Menschen. Wenn so ein Engel kommt, weißt du, und dann 6 Legionen, ich glaube 12 Legionen, 12 mal 6.000, blick mal, die hätten diese Erde in Schutt und Asche hinterlassen, das wäre es gewesen. Wahrscheinlich wäre dieser Planet nicht mehr da, wenn die gekommen wären und hätten Jesus rausgehauen. Aber er hat es durchgezogen. Er hat gesagt, nein, ich bin ja hier mit einer Absicht. Ich habe ja einen Plan. Und das ist es wert, weil er hat dich gesehen. Kannst du dir das vorstellen? Er hat dich gesehen. Damals schon, heute. Weil du bist nicht einfach nur aus Fleisch und Blut. Du bist eine lebendige Seele, ein lebendiger Geist. Gott wusste genau von dir und von mir. Und sein Plan war, dich zu retten. Das ist der Plan. Er hatte dich vor Augen, als er am Kreuz hing. 6. Aussage. Es ist vollbracht. Das wird oft missverstanden. Was hat Jesus damit gemeint? Er war doch tot. Er starb direkt nach diesem Satz. Was ist passiert? Was vollbracht ist, der alte Bund war an diesem Moment erfüllt. Der alte Bund, der Bund, den das Volk Israel geschlossen hatte, über Abraham, Isaac, Jakob, mit Mose nachher, dieser alte Bund. Du wirst, musst dir Opfer bringen, um Sündevergebung zu bekommen. Und das hat auch immer nur ein bisschen geklappt. Und die einzigen, die Gott hören konnten in diesem alten Bund, waren Propheten, Priester und Könige. Und dieser alte Bund war erfüllt. Die Kreuzigung war der Abschluss. Und da begann etwas, was die Bibel Neuer Bund nennt. Und in diesem Neuen Bund, der ist so fantastisch. Der hat alle Segnungen des alten Bundes, aber nicht mehr den Fluch. Sondern auf einmal kann jeder Mensch direkt Kontakt mit Gott haben. Du musst jetzt nicht hier mit mir reden als Mittler von Gott für dein Leben oder sowas. Ja, kann schon sein, dass Gott mir mal was verantwortet für dich oder dir was gibt für mich, aber ich kann direkt zu ihm gehen. Ich kenne ihn. Er hört meine Gebete. Er liebt es, mit mir und mit dir zu reden. Und er redet mit jedem von uns so, als ob er der einzige Mensch auf der Welt wäre. Du bist nicht Nummer 1.384.000.000 und so weiter. Du bist du. Lennart, du bist Lennart. Gott kennt dich genau. Er liebt dich. Er wäre für dich allein ans Kreuz gegangen. Das müssen wir verstehen. Er ist nicht der Masse halber. Jetzt rechnet es sich, jetzt haben wir so und so viele Menschen. Jetzt gehen wir mal ans Kreuz. Dann lohnt sich das. Da haben wir ein paar Millionen mehr gewonnen. Das ist nicht, wie er denkt. Wir verstehen nicht genau, wie dieser Plan sich aufbaut und warum. Und zu dem Zeitpunkt kann ich euch auch nicht sagen. Da denke ich auch immer, oh, ich vertraue dir, Gott, du hast einen Plan. Ich kapiere das sowieso nicht. Aber ich danke dir, dass du es durchgezogen hast und dass ich davon auf die Weise profitieren darf, dass ich dich kenne. Dieser Moment, wo er sagte, es ist vollbracht, war der Moment, auf dem er, Jesus, sein ganzes irdisches Leben und seinen irdischen Dienst hingearbeitet hat. Es war der Teil des Erlösungswerks, der am Kreuz stattzufinden hatte. Er war vollbracht, der alte Bund war erfüllt. Und der entscheidende Schritt war getan, um den Menschen den Weg zurück zu Gott ermöglichen, den neuen Bund zu installieren. Die siebte und letzte Aussage vom Kreuz: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus übergab seinen Geist bewusst und aktiv in vollem Vertrauen in die Hände des himmlischen Vaters. Weißt du, dass unter Druck immer das rauskommt, was drin ist? Ich habe das früher gerne mit so einer Tube gezeigt. Ich habe so eine Senftube mitgebracht und da war aber Nutella drin. Habe ich frisiert sozusagen. Dann habe ich gesagt, hier magst du mal einen Schluck, hier ein Löffelchen davon. Nee, will ich nicht. Und dann habe ich die geöffnet und habe draufgelegt und dann kam Nutella drauf. Sag ich, guck mal, das ist eine ungewöhnliche Tube, oder? Normalerweise kommt doch das raus, was draufsteht. Aber die Tatsache ist, es kommt immer das raus, was drin ist. Egal, was draufsteht. Ich habe Christen kennengelernt, da stand groß Christ drauf, Jesus Jünger. Und wenn du mit denen zu tun hattest, das war einfach nur eklig. Die haben gelogen, die haben die Wahrheit nicht wahrgenommen, die waren nicht integer, die haben ihr Wort nicht gehalten, die haben ihre Verpflichtung nicht eingehalten. Das waren Leute, wo ich denke, echt Christus? Wo ist der Christus in dir? Ich sehe da gar nicht so viel. Weil der verändert mich ja eigentlich. Also Bernd, vor und nach Christus hättest du den Unterschied gemerkt, garantiert. Gell, Mama? Baba? Yeah, ihr wisst, was ich meine. Das waren Unterschiede, weil Gott mich verändert hat. Aber wenn nur Religion in mir ist, verändert mich das nicht. Ich kann ja auch hier im Christuszentrum kann ich Mitglied sein seit 3 Jahrzehnten, ohne dass ich wirklich von neuem geboren bin. Ich kann trotzdem nach diesem Leben in die Hölle abrauschen, obwohl ich sogar Gemeindemitglied sein könnte. Ich hoffe, dass das niemand betrifft, aber man hat schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Ja, deswegen, ich meine, nimm das nicht so selbstverständlich. Prüf dein Herz. Niemand kann dir das sagen, ob du von neuem geboren bist oder nicht, als du selbst. Ich kann nicht in dein Herz reingucken. Der Jesus guckt in dein Herz. Und du sollst dein Herz zumindest so weit kennen, dass du weißt, ist Jesus dein Herr oder ist er einfach nur eine religiöse Figur in deinem Leben und du kommst hierher, weil es so nett ist, hier zu sein. Die Predigten sind ja meistens auch angenehm und die Leute, die mögen einen vielleicht sogar. Und man hat einen netten Kaffee unten und ein gutes Bistro und gute Musik und der Kinderdienst ist toll. Ja, da geht man halt schon mal hin, weil das baut mich ja auf. Aber bin ich deswegen gerettet? Nein! Nein! Ich kann trotzdem genau denselben Weg gehen wie der Massenmörder neben mir. Ich habe mit Mördern gebetet, wirklich Leute, die haben Leute umgebracht. Und ich habe gesehen, was Rettung macht mit so jemandem. Diese Leute waren verändert danach. Jesus hat sie vollkommen verändert. Da kam echte Buße, weißt du, da kamen echte Tränen, nicht so künstliche, sondern echte. Die haben erkannt, Mensch, ich habe das Leben von Menschen genommen. Ich habe das Leben genommen, das steht mir nicht zu. Die haben keine Chance mehr jetzt, Jesus zu finden. All diese Dinge waren auf einmal klar. Und dann merkt man, wie verloren man ist. Niemand kann das vergeben außer Gott. Diese 7 Aufrufe oder Ausrufe von Jesus am Kreuz, sie lassen uns viel von seinem Herzen erkennen. Sie künden von seiner Göttlichkeit, seiner Liebe zu uns Menschen und seinem Vertrauen und seinem Gehorsam Gott, dem Vater gegenüber. Etwas, wo wir alle lernen können. Sie lassen keinen Zweifel daran, welch hohen Preis er bezahlt hat, um dich und mich in Zeit und Ewigkeit zu retten. Nun lasst uns noch einen anderen Punkt anschauen, nachdem wir uns das Kreuz angeschaut haben. Ich grüße euch auch übrigens, hier live dabei seid, deswegen habe ich mein Handy immer hier liegen, um so ein bisschen zu sehen, wer alles da ist. Ich freue mich, eure Namen zu lesen. Ach, die Iris ist auch da, schön. Ist Doppelbesuche heute, super. Hey, Tanja und die Oksana und die Petra und die Bonnie. Die Simone ist auch Simone. Wir denken an dich. So gut, dass du da bist. Gott stellt dich wieder her. Halleluja. Die Folgen des Todes Gottes. Matthäus 27, 50 bis 54. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn. Was geschah also direkt nach seinem Tod? Warum ist das Kreuz so wundervoll? Warum ist es nie gewichen aus der Weltgeschichte? Warum spielt es bis heute eine Rolle im Christentum? Als Mordinstrument. Man kann ja schönere Symbole sich aussuchen. Ne? Der Fisch war doch nett. Das Erste, was passierte, ist, der Vorhang zerriss in zwei Teile. Dieser Vorhang war handdick. Handdick. Ich weiß nicht genau, wie hoch das war, aber es waren, glaube ich, 20 oder 30 Meter hoch. Und man brauchte 300 Priester, um diesen Vorhang zu transportieren. So schwer war das Ding. Was das Heilige vom Allerheiligsten abtrennte. Dass niemals irgendjemand da hineinschauen oder hineingehen konnte, außer einmal im Jahr der Hohepriester, der eben Buße tat nach dem alten Bund für das ganze Volk. Und dieser Vorhang riss, könnt ihr euch das vorstellen, was da los war im Tempel in dem Moment? Von oben bis unten riss dieser Vorhang. Das Bild zeigt so ein bisschen, ne? Das sieht auch dick aus, der Vorhang da. Ob es genauso aussah, weiß ich nicht, aber ich stelle es mir das so vor. Und mir hilft es manchmal, einfach ein Bild zu haben, um ein bisschen was mir klarer vorzustellen, als was vielleicht vorher hat. Das Zweite, was passierte, das finde ich immer so mit am beeindruckendsten: Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Ich meine, hey, come on! Das Hinrichtungskommando, knallharte Söldner waren das. Die kreuzigten wahrscheinlich jede Woche irgendjemanden. Das war Routinejob. Nägel, zack, zack, aufrichten, warten, bis er tot ist, Lanze rein, weg ins Grab oder in den Müll. Und den Müll in der Regel entsorgt. Das waren ja Verbrecher. Und dann geht da die Welt unter um sie rum, nachdem Jesus seinen letzten Atemzug gemacht hat. Felsen spalteten sich. Wann hast du denn mal einen Felsen gesehen, der sich spaltet? Wenn so ein Blitz einschlägt, könnte sowas passieren. Das muss das da gewesen sein. Und die Blitze rechts und links um dich einschlagen und die Felsen spalten sich. Da fällt dir ja alles ein. Das ist ja das verrückteste Kreuzigungskommando, was ich je hatte, wird der Chef wahrscheinlich gesagt haben, als erstes Mal, als er das realisierte. Wow. Dann kam noch was dazu. Das Dritte war die Sonnenfinsternis. In dem Moment geht die Sonne weg, es wird dunkel. Du siehst diese gruselige Silhouette nur noch, wo der Mond sich vor die Sonne schiebt. Ich weiß nicht, ob die Leute das in ihrem Leben jemals gesehen haben. Sowas passiert ja nicht jeden Tag. Und natürlich dann Zusammenhang zu sehen zwischen dem Tod im letzten Abendzug und einem supernatürlichen, übernatürlichen Erleben, das ist, sag mal, nicht nur für abergläubige Leute sehr wahrscheinlich, dass ich das im Kontext sehe. Die Felsen spalten sich, die Sonne ist weg, es ist einmal rahmschwarze Nacht fast. Und dann passiert das Unglaublichste von allem. Die Gräber öffnen sich. Also Walking Dead mäßig. Stell dir mal vor, das ist ja nicht weit vom Friedhof weg gewesen, der Golgatha auch. Dieser riesige jüdische Friedhof. Und da gehen die Gräber auf und da kommen so die Hände raus und... Naja, also so wird es nicht gewesen sein, ja, wie wir es so aus Zombie-Apokalypse kennen. Das waren die gestorbenen Christen. Die Heiligen sozusagen, die Letzten des alten Bundes, die jetzt überkamen in den Neuen. Und die nach Jerusalem reinmarschierten. Wir wissen nicht, wie viele das waren. Vielleicht waren es Dutzende oder Hunderte. Und die erzählten überall. Könnt ihr euch die Predigten vorstellen? Ich meine, die waren tot. Vielleicht schon länger. Und die kamen in ihre Häuser zurück. Und die Wilma guckt da und denkt, Wilhelm! Wilhelm! Und Wilhelm kommt und sagt, ja, ich bin wieder da. Ich möchte euch was erzählen, wo ich war und was passiert ist. Und was dieser Jesus da gemacht hat. Schau mal, ich bin wieder da. Aber du bist doch tot. 2 Wochen lang. Ich bin wieder da. Und ich bleibe auch gar nicht lange hier. Ich will wieder da zurück, wo ich war. Das war ein cooler Ort. Und du kannst auch kommen. Pass nur auf, dass du diesem Jesus nachfolgst. Das ist der Schlüssel. Ja? Die erzählten die Predigten in einer Art und Weise, dass das die ganze Stadt verändert hat. Warum war die Urgemeinde in Jerusalem und nicht in Nazareth oder in Kapernaum? Ja, wo ja auch richtig was passiert ist, gerade in Kapernaum, Jesus seine Wahlheimat. Die waren in Jerusalem. Das waren ja alles keine Einheimischen, die sind ja da zu Gast gewesen. Das waren ja Fischer von Kapernaum, die da gerade mal waren zu Ostern, zu Passachfest. Und jetzt starten die eine Gemeinde. Und warum kamen da Tausende innerhalb von kurzer Zeit zum Glauben? Bei den ersten 2000, die waren, ne? Nach der Predigt von Petrus. Ich stimme, oder 3, die haben sich bestimmt angeguckt. Ja, ey, bei mir war der Josef wieder, der kam wieder nach 4 Wochen tot. Ja, bei mir die Annelie, die kam auch wieder, die war auch schon 3 Wochen tot. Die konnten sich sicher Storys erzählen, wo wir nicht drüber nachdenken. So. Weil die haben das gesehen, die haben die gehört, die haben die erlebt. Und jetzt kommt Petrus und macht eine klare Ansage und sagt, ey, wenn ihr euch nicht bekehrt, geht ihr alle in die Hölle. Aber wenn ihr euch bekehrt, dann gibt es ein Leben nach dem Leben. Und die wussten, dass es das gibt, weil die haben Leute getroffen, die da waren im Tod, die im Grab waren. Bevor, die müssen erstmal den Dreck aus dem Gesicht schmieren und sie zu ihren Leuten gegangen sind und sagen, ach mal, ne, ich bin's. Bist du es wirklich? Ja, warte mal, Wasser? Ah, wirklich, ja. Das ist der Wilhelm. Er ist wieder da. Ich meine, stellt euch das vor, das war Begleiterschein und Kreuzigung, der Auferstehung. Jesus ist nicht alleine auferstanden, es kamen diese Leute aus den Gräbern mit dazu. Das wird selten drüber gepredigt, habe ich rausgefunden, so bei Osterpredigten. Das ist zu weird, zu spooky, ja. Irgendwie haben ja keine kleinen Kinder hier, nur ganz kleine, die verstehen es noch nicht. Und die anderen sollten es eigentlich auch hören, weil das waren ja keine Zombies, die kamen, das waren ja richtig die coolen Christen, die wieder zurückkamen. Also nichts, wo wir uns fürchten müssen. Ja, und dann kam dieser hartgesottene Führer, dieser, ich nenne mal diesen Oberhenker, ja, dieser Römer, der sein Hinrichtungskommando geführt hat. Und der sieht all das Zeugs. Und alles, was ihm einfällt, ist, zuzugeben, er war wirklich Gottes Sohn. Weil sowas haben wir nie erlebt, sowas gibt es gar nicht. Was hier gerade abgeht, das ist mehr als nur ein Zeichen für Schwachgläubige oder für irgendwelche Endzeit-Freaks oder keine Ahnung was, oder Verschwörungstheoretiker. Das hier ist klar. Das ist real. Ich bin Realist, würde er vielleicht gesagt haben. Und was hier passiert, das kann nur Gottes Sohn gewesen sein. Wäre interessant, wie es weitergegangen ist. Ob es so weitergegangen ist wie in dem Film, das Gewand? Keine Ahnung. Ob er sich nachher bekehrt hat, ob er die Urgemeinde mit aufgebaut hat. Es gab ja nachher einige gläubige römische Offiziere auch in Jerusalem, in der Urgemeinde. Vielleicht war er einer davon, aber das ist Spekulation. Das Nächste, was passiert ist, ist ein bisschen tragisch. Judas erhängte sich. Judas hat eine Entscheidung getroffen, Gott zu verraten. Das war eine ganz bewusste, ganz klare Entscheidung. Und es gibt wenig Sünden, die nicht vergebbar sind. Das ist eine davon gewesen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Dann war es das. Aber die begeht jemand sehr, sehr bewusst. Das macht keiner aus Versehen oder so. Also keine Angst. Und der hat sich das Leben genommen. Und das Siebte, was passierte, ist, die Jünger versteckten sich. Why? Die hatten richtig Schiss in der Buchse, wie man so schön sagt. Aber was ist denn passiert? Was ist passiert in diesem Moment? Zum einen, die unüberbrückbare Kluft zwischen Gott und den Menschen wurde endgültig überbrückt. Die Mittlerschaft durch Priester wurde beendet und die Möglichkeit des direkten Gotteskontakts zwischen jedem einzelnen Menschen und Gott war möglich. Das bis dahin gültige Glaubenssystem wurde erschüttert. Das Volk Gottes teilte sich nun in 2 Teile. Die Menschen des alten Bundes, die auch nach wie vor Jesus ablehnen, obwohl sie denken, der Messias kommt irgendwann. Und die des neuen Bundes, die wir heute Christen nennen. Egal zu welcher Kirche die gehören, Christen, neuer Bund, Juden, alter Bund. Und die zurückgekehrten Toten waren der deutlichste Beweis für die Gültigkeit des neuen Bundes und die Wahrheit der Aussagen von Jesus, die man sich vorstellen konnte. Diese Menschen hielten sicher die beeindruckendsten Predigten und unterstrichen all das, was Jesus sie zuvor auch gelehrt hatte. Wir haben eben gesungen, Jesus führt uns ins Licht. Aber der Feind führt uns hinters Licht. Und hinterm Licht ist dunkel. Das ist, was der Feind macht. Der führt dich so ein bisschen Richtung Licht, vielleicht Religion, und dann bist du auf einmal hinterm Licht. Und da ist alles schwarz. Hoffnungslos, Verzweiflung, Depression. Aber wir feiern heute den Tag, wo Gott uns den Weg zum Licht freigemacht hat. Er so gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, wird ewiges Leben haben. Mir hat vorhin jemand zugesprochen. Sag bitte den einen Satz. Vielleicht spricht denn jemand an. Ich glaube, Gott möchte den sagen. Der Satz ist, das Grab ist leer, dein Herz aber auch. Hör mal hin, ob Gott zu dir spricht durch den Satz. Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, aber dein Herz ist auch leer, weil Jesus nicht drin ist. Du hast dein Leben nicht Jesus gegeben oder hattest es vielleicht mal und hast es wieder anders überlegt. Das Leben raubt manchmal vieles von dem, was Gott für uns hatte, was wir mal genommen haben und was wir dann im Laufe des Lebens vielleicht wieder so durch die Finger gleiten lassen, weil andere Dinge so wichtig geworden sind. Da gibt es vieles, was uns ablenkt. Und der Teufel ist der Meister der Ablenkung. Er gibt uns interessante Dinge, nette Dinge, schöne Dinge manchmal auch, aber natürlich auch Sünde, um uns abzulenken von dem, worum es eigentlich geht. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr könnt, aufzustehen. Ich möchte euch eine Frage stellen. Für die bin ich eigentlich hergekommen. Alles, was ich euch erzählt habe, habe ich euch erzählt, um sicherzugehen, dass jeder, der möchte, heute hier herausgehen kann als ein gerettetes Kind Gottes, als jemand, dem seine Sünden vollständig vergeben wurden, der Hoffnung in sein Herz hat einziehen lassen und der von diesem Moment an, von diesem Tag an, nie mehr derselbe sein wird. Das habe ich vor 38 Jahren erlebt. Und das war die wichtigste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Wichtiger als die Entscheidung für meine Frau, für meine Kinder oder für irgendwas sonst. Das war die Basis, damit all das andere in meinem Leben gut werden konnte. Weil er macht Leben heil. Ganze Leben, nicht nur Sequenzen davon. Und ich weiß, viele von euch haben dieses Gebet für sich schon gebetet, aber vielleicht bist du dabei und sagst, ja, ich habe das schon 100 Mal nachgesprochen, aber eigentlich merke ich gerade, da drin ist Leere. Da ist Jesus nicht Herr. Vielleicht ist er noch irgendwie in der Ecke anwesend, aber das ist nicht, wie es sein soll. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ja, ich habe das jetzt alles gehört und ich habe es heute das erste Mal verstanden. Ich habe verstanden, was Jesus, was das Kreuz mit meinem Leben zu tun hat. Ich habe es verstanden, dass Religion mich nicht rettet, Kirche mich nicht rettet, auch Freikirche mich nicht rettet, sondern alleine Jesus Christus kann mir meine Schuld vergeben, ob sie klein oder riesengroß ist. Meine Sünde trennt mich von Gott und er macht mich frei. Und wenn du das einmal erlebt hast, gibt ein Lied, das heißt I'm addicted to Jesus. Jetzt ist mein Song. Ich bin abhängig von Jesus. Und ich liebe es. Es ist die einzige Abhängigkeit, die nicht schadet, sondern nur segnet. Und jetzt hör kurz rein. Schließ doch mal deine Augen. Ich will dir keinen vorführen, aber ich möchte dir sagen, Jesus sagt, es gibt eine Möglichkeit, rauszutreten aus deinem alten Leben und hinein in das Neue, indem du sagst, Jesus, ich bekenne mich schuldig. Damit fängt es an. Deswegen mache ich gerne mit die Hand heben. Hand heben heißt so ein bisschen, ich gebe auf, okay? Ich gebe auf. Ich habe meine Hand gehoben damals. Ich habe gesagt, ja, ich bin schuldig. Ich habe mich nicht verglichen mit der Schuld von anderen, darum ging es nicht. Ich wusste, ich habe Mist gemacht in meinem Leben. Mit 20 schon. Ich war noch sehr jung, aber ich habe viel Mist gemacht. Und vielleicht bist du jünger oder älter und hast vielleicht viel weniger Mist gemacht, wünsche ich dir. Aber egal, was es ist, deine Hand zu heben heute heißt, ich will Jesus. Okay, bevor du das tust, sei dir klar, darum ging's. Ich will Jesus und ich will ihm meine Sünden abgeben heute Morgen. Ich will sie nicht mehr durch diese Tür mit nach Hause nehmen. Ich will hier rausgehen als frei, als erlöst und als gerettet. Und die Bibel sagt, Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich vor meinem Vater im Himmel. Deswegen mache ich das nicht so sang- und klanglos, weil ich weiß, es ist kraftlos. Der echte Mann Gottes, eine echte Frau Gottes, die steht zu ihrem Herrn. Und wenn du das von Anfang an nicht tust, wirst du es später auch nicht tun. Deswegen frage ich jetzt, wenn du das bist und sagst, ich will Buße tun, ich will mein Leben Jesus geben und ich will gerettet sein heute Morgen, ich will dieses Opfer, was wir zu Ostern feiern, für mich in Anspruch nehmen, dann heb jetzt deine Hand. Heb sie so hoch du kannst. Ich sehe die Hände, danke. Heb sie hoch, es ist deine Hand. Es ist deine Hand und der Herr sieht. Wichtiger ist, dass ich was sehe, ist, dass er sieht. Und auch du, wenn du sagst, ich bin eigentlich weit weg von Gott, ich war mal da und ich will zurück, auch deine Hand, heb sie. Heb sie. Jesus nimmt es so ernst, weißt du. Ich war auch nicht immer nur straight Kurs. Ich habe auch ein paar Mal gesagt, Jesus, vergib mir. Ich bin in gewissen Bereichen zurückgefallen. Vergib mir. Und er hat mir vergeben, er hat mich frei gemacht. Und jetzt möchte ich euch noch zum Glaubensschritt darum bitten, dass ihr nach vorne kommt. Hier vorne vor das Kreuz. Wir bleiben stehen, da kann man leichter aus den Reihen raus. Ich möchte mich gern mit euch hier treffen, mit euch zusammen ein Gebet sprechen. Wenn du deine Hand gehoben hast oder hättest tun sollen, komm. Komm nach vorne. Schäm dich nicht. Scham ist eines der Lieblingswerkzeuge des Feindes. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir können schamorientiert leben oder schuldorientiert. Wenn wir schuldorientiert leben, können wir die Schuld loswerden. Wenn wir schamorientiert leben, werden wir nie was loswerden. Halleluja. Kommt nach vorne. Das ist euer Moment. Das ist euer Ostern. Ehre sei Gott. Komm. Komm, lass mich nicht warten. Komm. Wenn du weißt, dass Gott dich ruft, komm. Komm. Es ist Platz am Kreuz. Am Platz hier vorne. Kommt. Kommt. Kommt her. Der Herr ruft und der Herr begegnet. Ehre sei Gott. Oh ja, ist schon das Richtige. Schaut an. Halleluja. Und wenn ihr könnt, würde ich gerne mit euch knien. Wenn ihr nicht knien könnt, könnt ihr auch stehen bleiben. Alles gut. Ich würde gerne ein einfaches Gebet mit euch sprechen, was, wenn es von eurem Herzen auskommt, alles verändert. Sprich mir nach, Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Alle meine Lebensschuld. Es tut mir leid, Herr. Vergib mir. Wasch mich rein. Dein heiliges Blut soll alles wegnehmen. Ich bin entschieden, dir, Jesus, zu folgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Bitte sei mein Herr, sei mein König, sei mein Vater, sei mein bester Freund. Amen. Und jetzt erheb dich in dem Bewusstsein, dass all deine Schuld bei den Steinen da vorne liegt und bleibt. Und du stehst auf als ein von neuem geborener, geistlich errettet, erlöster Mensch. Als eine Frau Gottes oder als ein Mann Gottes. Und nichts wird sein, wie es war. Oh, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für jedes Leben, das jetzt hier steht. Und ich ehre dich, Herr, dass du diese neue Geburt schenkst. Kein Mensch kann das. Wir können sie nicht bezahlen, Herr. Es ist dein Geschenk an uns. Ich bete, dass von diesem Moment an diese Dinge durchbrechen in unser aller Leben. Dass deine Königsherrschaft in uns so offenbar wird, so transparent, so greifbar, so alltagstauglich, dass wir dich mit hineinnehmen, auch in den Montag, in den Dienstag, in den Rest des Lebens, dass du eine Rolle spielst, und zwar die Königsrolle. Du sollst unser König sein. Und wir wollen, dass du, Heiliger Geist, uns auch weiter trainierst, dass du uns das Wort Gottes aufschließt, dass wir jeden Tag in die Bibel schauen, ein paar Verse wenigstens lesen und dich hören darin. Darüber hinaus durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir von Herzen, dass du uns in unsere Berufung hineinführst. Dass das Beste erst noch kommt. Amen. Amen. Und das ist euer Applaus. Wenn der Gottesdienst zu Ende ist, haben wir hier vorne zwei Herrschaften stehen. Die würden gerne mit euch noch ein kurzes Gespräch führen. So bitte nimm dir doch die paar Minuten Zeit, wenn wir gleich hier geschlossen haben nach dem Abendmahl. Und geh mit nach nebenan oder wo immer ihr geht runter. Und lasst euch ein persönliches Gebet mitgeben, einen persönlichen Rat noch mitgeben für euer Leben. Es ist so wichtig, dass wir einen guten Start mit Gott haben. Ich bin so froh, dass ich mich damals in Karlsruhe bekehrt habe, dass Leute da waren, die mir wirklich geholfen haben, die ersten Schritte zu gehen, dass ich die Bibel verstehe, dass ich weitergehe mit Gott, weil das ist das Größte. Halleluja. Und jetzt feiern wir das Abendmahl. Und gerade ihr, die jetzt hier vorne wart, für euch darf das nochmal ein ganz neues Erlebnis sein. Denn das Abendmahl ist das Mahl des neuen Bundes. Seid doch so lieb und reicht doch schon mal Brot und Saft durch die Reihen. Ich möchte, dass jeder sich schon mal alles holen kann. Könntet ihr uns unterstützen? Das wäre ganz großartig. So, während ich jetzt ein bisschen was sage, dass jeder seinen Kelch und sein Stück Brot hat, haltet das nochmal in der Hand ein paar Minuten, bis wir es dann zusammen zu uns nehmen. So wie das letzte Mal, wo Iris das gemacht hat. Das fand ich sehr, sehr angemessen und schön. Ich möchte euch etwas vorlesen aus 1. Korinther 11. Das ist etwas, was ich gerne vorlese, wenn wir das Abendmahl feiern. Paulus schreibt hier Folgendes. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Kelch, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt, danke. Dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Er kommt zurück. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. So, das Abendmahl ist also nicht einfach nur eine nette kleine Feier, sondern es ist ein Symbol, das so kraftvoll ist, dass wenn ich es unwürdig nehme, es mein Leben kosten kann. Das hat es wohl in der Urgemeinde damals mehrfach gegeben. Wahrscheinlich gerade in Korinth, wo das geschrieben wurde, weil die Korinther, waren also relativ berühmt für einen Lifestyle. Naja, der war nicht immer nur sehr heilig. So, auch wir können krank werden oder Dinge erleben, die nicht gut sind, wenn wir hier nicht klar sind. Wer ist denn der Leib des Herrn, der zu achten ist? Es ist die Gemeinde. Das heißt auch die Person, die neben dir sitzt, obwohl die Mundgeruch hat oder unter den Achseln riecht? Ja, jeder Einzelne. Der Umgang mit unseren Brüdern, mit unseren Geschwistern, drückt sehr viel davon aus, wer wir sind. Und ich sage, ja, ich mag den, das ist ein Multimillionär, der ist immer nett und freundlich, leiht mir sein Auto, aber die Person, keine Ahnung, mag ich nicht. Das ist nicht, was wir leben sollen. Gemeinde heißt, wir sind Familie. Wir gehören zusammen, auch wenn wir nicht immer alles gleich sehen, auch wenn wir nicht alle aus demselben sozialen Umfeld vielleicht kommen. Das ist überhaupt völlig unerheblich. Hier sitzen auch Doktoren neben Bürgergeldempfängern. Das ist völlig in Ordnung. Gott liebt jeden Einzelnen. Wir sind Familie. Wir leben zusammen. Und wir stehen auch zusammen. Und dieser neue Bund ist genau das Geheimnis hierfür. Wir ertragen die Unterschiedlichkeit anderer. Nicht als furchtbares Dilemma, sondern als Bereicherung. Wir lernen von der Unterschiedlichkeit anderer. Smith Wigglesworth sagte mal, wenn ich das Brot des Abendmahls esse, führt mich das Natürliche ins Übernatürliche und zugleich beginne ich durch Glauben vom Übernatürlichen zu zehren. Das eine bringt mich zum anderen. Kenneth E. Hagin schrieb mal, wenn du das Abendmahl nimmst und du brauchst Heilung, dann stell dir vor, dieses Stück Brot, dieses Schlückchen Saft ist eine hochwirksame Medikation. Du würdest jetzt die Lösung für dein Krankheitsproblem zu dir nehmen. Und du nimmst im Glauben die Bibelstellen alle in diesem Moment sozusagen in dich auf. Natürlich ist das Brot und der Saft nur Brot und Saft. Aber unser Glauben macht Dinge ja zu etwas Besonderem. So, was wir hier tun heute im Abendmahl ist, wir feiern den neuen Bund. Wir erinnern uns an das, was Jesus getan hat. Wann kann man das besser tun als Ostern? Und gleichzeitig erinnern wir uns an Folgendes. Er kommt wieder. Dieser Jesus Christus kommt wieder. Das hat er vor 2000 Jahren versprochen. Seit 2000 Jahren warten Christen auf diesen Moment. Und ich verrate euch was. Kein Christ zu keiner Zeit war jemals näher dran als du, das zu Lebzeiten zu erleben. Ob es so passiert, keine Ahnung. Vielleicht sagt das in 1000 Jahren auch wieder ein Pastor. Aber vielleicht kommt er wieder, bevor wir heute Abend essen. Keiner weiß es. Dieser Zeitpunkt ist nicht klar. Nur die Zeit ist etwa beschrieben. Und von der Zeit der Beschreibung, die wir im Neuen Testament sehen, müsste man eigentlich sagen, also da muss nicht mehr viel passieren. Die Umstände, die da beschrieben werden, bevor Jesus wiederkommt, sind fast alle schon da. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich verspreche euch gar nichts, wann das sein wird, aber ich möchte so leben, als ob es gleich ist. Ich möchte dabei sein, wenn er wiederkommt. So, ich sehe, ihr habt alle euer... Ein Stück Brot hätte ich gern noch. Dankeschön. Okay, wer hat noch nichts? Bitte kurz melden, dass hier keiner vergessen wird. Ah ja, hier vorne, genau. Ihr geht nochmal darüber. Das sind ein paar Hände noch oben. Genau, Hände hochlassen, bis ihr was habt. Genau, das machen wir so. Super. Und ich sage euch was, mit dem Abendmahl feiern wir jedes Mal aufs Neue das Angebot, das so gut war, dass wir es nicht ablehnen konnten. Und wenn ihr genau auf die Grafik schaut, werdet ihr einen Unterschied merken zur Anfangsgrafik. Das ist nicht Don Vitos Arm, das ist Jesus sein Arm. Okay? Er reicht uns sozusagen den Kelch des neuen Bundes und sagt, Leute, das ist, wofür ich gestorben bin. Dass ihr alle Gemeinschaft haben könnt mit meinem Vater im Himmel. Dass ihr dieses Leben schon mit ihm leben könnt, seine Segnungen empfangen könnt, ohne Ende. Und wisst ihr, wir Christen, wir haben die größten Segnungen der Welt. Lies mal 5. Mose 28. Lies mal die Segnungen, die da im alten Bund schon da waren. Und Jesus sagt, und die habt ihr alle im neuen auch. Aber die Fluchkapitel hinten, die Fluchverse sind ausradiert worden. Genial, oder? Der neue Bund, ich bin der größte Fan, den ihr finden könntet vom neuen Bund. Seit ich kapiert habe, was das ist, denke ich, wow, mega gut. So, jetzt seid ihr alle versorgt oder ist noch jemand nicht versorgt? Die Technik noch nicht. Ja, die Technik kommt halt nach hinten. Genau. Ist leer. Oh, okay, ich mache weiter. Der Osterbraten nicht ganz so kalt wird heute. Okay, wir haben seinen Leib uns angeschaut. Wir haben angeschaut, was alles drinsteckt in dieser Offenbarung, dass Jesus seinen Körper gegeben hat für uns. Dass er körperlich gestorben ist für uns. Die Bibel nennt das Brot oder nennt Heilung auch das Brot der Kinder. Heilung ist in diesem Opfer enthalten. Sowohl Rettung wie auch Heilung. Diese beiden Dinge lesen wir schon in Jesaja, habe ich euch vorhin vorgelesen, sind Teil des großen Wunders am Kreuz. Beides, für beides ist bezahlt worden. Also Krankheit ist insofern eigentlich illegal. Wenn du Krankheit in deinem Körper hast, schmeiß sie raus, ist illegal. Jesus hat bezahlt dafür und was er bezahlt hat, brauchst du nicht mehr bezahlen. So nehmen wir jetzt auch dieses Stück Brot und danken dir, Vater, dass Heilung das Brot der Kinder ist. Wir nehmen das jetzt wirklich als Bewusstsein, dass das Fakt ist, der in unserem Leben jetzt Wirklichkeit werden soll. Wo immer Krankheit in unserem Leben ist, durch dieses Abendmahl soll diese Krankheit dezimiert sein. Wir ehren dich darüber. Wir danken dir, dass du deinen Körper gegeben hast, damit unser Heil sein kann. Amen. Und wir danken dir, dass Leben im Blut ist. Du hast dein Blut vergossen, um uns Leben zu schenken. Dein Blut ist sozusagen auf uns getropft und hat uns für immer verändert. Auch gerade die, die vorne waren, gerade eben. Aber auch all die anderen, die es schon früher erlebt haben. Du bist der, der wirklich rettet, der uns verändert, der uns frei macht, auch von uns selbst manchmal, von unseren eigenen Schwächen und Abhängigkeiten. Dein Blut ist der große Lösungsstoff. Du löst uns von all dem Müll, der uns unser Leben lang runtergezogen hat. Danke, Herr, du hast uns frei gemacht, du hast uns gerettet. Und du hältst uns in deiner Hand, du hebst uns hoch über die Umstände. Du schenkst uns ein Leben über den Umständen. Und das ist so gut. Ich ehre dich, Herr. Wir ehren dich daran, indem wir diesen Kelch jetzt leeren und sagen, danke, dass du bezahlt hast, dass wir dieses Leben haben. Amen. Ehre sei Gott. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon ein wundervolles Ostern.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.